Und wir freuen uns, dass wir zu diesem Thema heute Morgen, dass der Hans-Peter Horst mit seiner Frau Margit, gell, ich habe es richtig gesagt, mit Margit, sondern Margit, aufs erste Mal geschafft, extra vom Appenzellerland hierher gekommen sind, zu uns ganz, ganz herzlich willkommen, Hans-Peter und Margit. Ich glaube, Hans-Peter, ich darf sagen, du hast dich das Leben lang bisher mit Gesundheit beschäftigt. Schon als Drogistensohn auf die Welt gekommen, das kann man nicht rauslesen. Später selber Drogist geworden. Hast dich dann spezialisiert als Naturheilpraktiker. Und ich werde es dann merken, sofort. Der Hans-Peter hat ein grosses Anliegen seit vielen, vielen Jahren, den Menschen nämlich ganzheitlich und mit ganz natürlichen Stoffen zu helfen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute von deinen Erfahrungen profitieren dürfen und einiges hören, was uns hilft. Gleichzeitig sind wir heute aber auch zu einem Talk-Gottesdienst eingeladen worden. Und bei einem Talk-Gottesdienst geht es immer auch um das Erzählen von Lebensgeschichten. Hans-Peter wird also aus seinem Leben erzählen. Und darauf bin ich ebenso gespannt. Marke, sage jetzt einmal, Horst ist schon länger bekannt bei mir, aber aus dem Leben habe ich noch nie etwas gehört. Nur mal einen kleinen Artikel gelesen mit der Überschrift. Es geht auch um eine gesunde Beziehung zum Schöpfer Gott. Und wir sind gespannt, was du uns aus deinem Leben erzählst und auch von deinen Erfahrungen als Gesundheitsexperte zum Thema eben Heilung und Befreiung.
Ich freue mich jetzt auf den Talk. Hans-Peter, darf ich dich bitten, dass du hier zu mir nach oben kommst? Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier, so ganz nah mit mir. Wir haben uns ja bis jetzt fast nur telefonisch gesprochen, außer heute Morgen ein kleines bisschen noch so, gell? Live und in Farbe. Hans-Peter, das war ja ein toller Sketch hier, ja. So mit den beiden. Kennst du das irgendwoher? Hast du manchmal das Gefühl, du bist eine Station mit deiner Praxis in dieser ganzen Reihe? Oder ist dir das völlig unbekannt, was hier heute Morgen passiert und dargestellt worden ist?
Ja gut, wenn ich die Erwartungen von diesen Besuchern, von diesen Patienten sehe, dann ist schon manchmal ein bisschen so etwas dabei. Ja.
Okay, die kommen mit ganz hohen Erwartungen und du bist so die ultimative Lösung. Ja. Du, Hans-Peter, ich steig mal direkt total egoistisch und privat ein. Du siehst, ich habe mir hier einen Tee machen lassen. Meine liebe Frau hat das für mich gemacht. Ich kämpfe mit dem Husten schon seit einiger Zeit. Oh, das ist ein Pfefferminztee. Denkst du, ich bin da auf dem richtigen Weg mit Pfefferminztee und dem Husten?
Du, es tut dir sicher gut. Aber ich denke halt, dass man den Husten, wenn der einem Mühe macht, muss richtig verstehen, interpretieren. Also Husten ist ein Symptom, ist nicht eine Krankheit. Und ein Symptom ist ein Lichtchen, das aufleuchtet, wenn etwas nicht gut ist. Und in dem Moment stimmt was nicht nur in deinen Bronchien, sondern auch sonst ist dein Immunsystem nicht so topfit und du hast vielleicht ein paar Nächte wenig Schlaf oder irgend sowas. Also man muss ein bisschen weiter schauen.
Okay. Also jetzt werde ich ja gerade ein bisschen unruhig, wenn ich so
hier ich vorne stehe. Ich habe gehört, dass die Frau da ist und denkt, jetzt zeige ich gerade mal Klartext.
Aha, okay. Also ist es mit so einem Pfefferminztee allein nicht getan, aber ich werde mich bemühen, das andere, also das mit dem Schlaf, das nehme ich mir gern zu Herzen, da noch ein bisschen nachzulegen. Hans-Peter, du hast ja dich zum Drogisten ausbilden lassen. Verstehe ich das recht? Du musst entschuldigen, so als Deutscher, Drogist ist jetzt nicht so ein geläufiger Beruf in Deutschland. Apotheker, sagt man, ist das ungefähr dasselbe?
Ja, da sind Gesetzgebungen ein bisschen anders. Die Schweiz fährt ein Sonderkärrli, das wissen wir schon lange. Aber grundsätzlich ist ein Drogist etwas Ähnliches wie in Deutschland ein Apotheker. Wir dürfen einfach keine verschreibungspflichtigen Medikamente abgeben. Das ist der Unterschied.
Was braucht es da dafür noch zusätzlich?
Zum Drogisti?
Nein, um diese Medikamente dann
zu bekommen. Da muss ein akademisches Studium dazu gehören. Also okay. Die steigen die mit den Ärzten und die hören dann irgendwie 2-3 Semester vor dem Arztabschluss auf. Mhm. Und dann sind sie Pharmazeuten und können in einer Offizin arbeiten.
Ah, okay. Hans-Peter, es ist so, ich kenne einen Physiotherapeuten, mit dem habe ich zusammen Jugendarbeit gemacht vor einigen Jahren. Und als der seine Ausbildung zum Physiotherapeuten beendet hatte, wurde der ständig auf irgendwelche Problemzonen am Körper angesprochen. Ich habe es Ziehen im Knie, mein linkes Ohrläppchen hängt runter. Was soll ich machen? Erlebst du das in deinem Berufsfeld und Umfeld auch? Wirst du privat immer wieder so auf medizinische Themen angesprochen?
Ja gut, von den Leuten, die es wissen, die fühlen sich mit der Frage, wie geht es dir, schon irgendwie auf das Thema aufgeklopft. Und darum muss man das immer ein bisschen dosiert abgeben, die Frage. Also erstens interessiert es mich wirklich, wie es der Person geht. Es ist ja nicht einfach so, dass man fragt, was man gefragt hat, sondern da wissen sie halt. Und dann kommt dies und jenes und sagt, ja, ja, mir geht es eigentlich gut, aber dann kommt irgendein...
Mhm. Das heißt, diese Gespräche laufen bei dir häufig anders ab, als wir das so kennen.
Krassi, ja.
Okay. Hans-Peter, ich habe von dir gelesen, dass im Internet so eine Aussage dann steht, Volksheilkunde muss zurück zum Volk finden. Was genau meinst du damit eigentlich?
Ja, die Verantwortung. Verantwortung geben wir heute dem Arzt und sagen so, schau du. Und wir suchen uns einen günstigen Weg, um unsere Gesundheit aufrechterhalten, dass möglichst viel Krankenkasse zahlt. Und so geht das nicht. Also wenn Politik, Geld und Wirtschaft im Gesundheitsbereich integriert sind, dann geht das nicht. Es geht so, wie es jetzt geht, aber so, wie es jetzt geht, geht es ganz schlecht.
Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Warum empfindest du das schlecht? Weil eigentlich ist ja die medizinische Versorgung, würde ich sagen, in der Schweiz ja super, oder?
Ja, das ist ja das Problem.
Meint man zumindest.
Das ist ja das Problem. Also, die Anbieter, die wollen möglichst viel verdienen, also bieten sie teure Therapien an. Die Nutznießer sind, also die krank sind, die werden möglichst billig therapiert werden mit möglichst teuren Therapien. Und das geht nicht auf. Da sind wir konfrontiert mit einer Kostenwahrheit. Früher oder später ist einfach der Punkt erreicht.
Einfach nicht mehr tragbar irgendwann.
Ja, und darum meine ich zurück zur Volksgesundheit oder das Gesundheitsthema muss mehr zum Volk. Wir müssen Verantwortung übernehmen für uns selber.
Was wäre denn da ein konkreter Schritt? Ich meine, einmal, dass wir jetzt hier stehen, ist vielleicht schon mal ein Anfang. Das ist gut für den Rücken, dass man nicht zu gemütlich auf einem Sofa sitzt. Aber du hast bestimmt noch andere Punkte im Kopf, wie das gehen könnte, wie man da Verantwortung übernehmen
kann. Ja klar, nehmen wir die im Fall. Oder du hast ein Hüstli, fühlst dich nicht ganz so topfit.
Also ein Männerhusten, gell?
Ja, das... Tragbare steht schon parat draussen. Und wenn jetzt du wirklich mit dieser gesundheitlichen Störung zum Arzt gehst und nicht auf deine Frau lässt, dann ist klar, dann wird der Arzt dir eine Rechnung schreiben und das kostet. Und du wirst dich vielleicht slap-happy an das halten, wirst deine Antibiotika vielleicht nehmen und wenn es das braucht, natürlich, und vielleicht vergesse ich dann noch 2-3 Tage Antibiotika zu nehmen und das kann dann zu einem Zweitinfekt führen. Ein Zweitinfekt ist schlimmer als der Erstinfekt und schon sind wir auf dem besten Weg zu einer chronischen Bronchitis. Übertreibe jetzt natürlich.
Oh Mann.
Mhm. Also überlebst du das garantiert.
Okay,
ja.
Okay.
Aber grundsätzlich ist das ja unser Problem, dass wir banale Erkrankungen immer mehr zum Thema machen für die Schulmedizin, für die Medizin, die zahlt ist.
Also das hört sich für mich so an, als würde man eigentlich einen Weg beschreiten, der einen gesund machen soll, aber letzten Endes ist es eine Abwärtsspirale, so wie du es jetzt beschrieben hast, oder kann zu einer Abwärtsspirale werden?
Ja, Möglichkeitsform würde ich da schon fest unterstreichen,
ja.
Weil es gibt sehr viele positive Bereiche der Schulmedizin, aber ich sage, das Zusammenwirken vom Anbieter und vom Anwender ist nicht gesund.
Und was wäre da, wie komme ich da raus aus dieser Nummer? Also in meinem Kopf, ich muss dazu sagen, ich stehe jetzt hier vorne als einer, der vielleicht so den Bereich der Zuhörerschaft vertritt, der wenig Ahnung davon hat. Aber du hast mir ja am Telefon gesagt, ja, ich habe auch mit 34 oder Mitte 30 angefangen, mehr auf meinen Körper zu achten. In meinem Kopf ist es einfach der erste Weg, sobald es ein bisschen schlimmer wird, zum Arzt. Ich bin froh, in den letzten 5 Jahren war ich nicht einmal beim Arzt. Das kann auch mit der Franchise zusammenhängen. ist noch so eine kleine Hemmschwelle. Aber was kann ich denn konkret tun? Und jetzt kommt ja auch dein ganzes Berufsfeld ins Spiel, um das zu durchbrechen. Um die Verantwortung wieder zurückzuholen in mein Leben.
Also wir haben mal so einen Spruch gehabt, so einen Waldspruch, wer handelt, wird nicht behandelt. Das heißt Prävention im ganz persönlichen Bereich. Also man muss nicht zum Präventivmediziner gehen, damit das ins Rollen kommt, sondern das ist sehr, sehr einfach. Es ist so banal, dass es schon fast komisch ist. Wir müssen uns mehr bewegen, wir müssen gescheit ernähren und wir müssen schauen, dass wir nicht zu Stress sind.
Ganz einfach.
Ja. Ja, das klingt sehr, ja? Sehr, sehr, sehr einfach. Und aber jetzt hast du ja zum Beispiel auch schon einen Bereich genannt, der, wie soll ich sagen, über die rein materielle Gesundheit hinausgeht, das Thema Stress. Dagegen gibt es ja keine Tablette, die ich nehmen kann. Oder einen Saft, den ich trinken kann, oder eine Salbe, die ich auftragen kann. Da wird ja deine Rolle ganz neu definiert, oder? Du behandelst dann in dem Fall ja Menschen in einem Bereich, der ja, wie soll ich das ausdrücken, nicht mehr rein medizinisch ist, so muss man es vielleicht sagen.
Gut, wir haben das Hirn. Also das sollte eigentlich lange. Wenn wir sehen, seit wir Kunstzeit eingeführt haben, von der Naturzeit, haben wir angefangen Zeit zu messen, dann hat es eine Kunstzeit gegeben, also eine Stunde ist 60 Minuten. Und das hat man angefangen auszukosten, man hat in diese Stunde immer mehr Leistung reingepackt, das hat unsere Entwicklung, unseren Fortschritt natürlich unterstützt. Aber jetzt sind wir an einer Grenze. Und Stress fängt dort an, wo man in die 60 Minuten mehr reinpackt, wie ein normaler Mensch kann machen. Das ist täglich das, was wir produzieren.
Das ist das, was du beobachtest, womit Menschen dann zu dir kommen?
Ja.
Zu viel in eine Stunde hineingepackt?
Ohne Pause. Wir sind 24 Stunden erreichbar, Internet. Wir sind aber ganz anders geschaffen worden. Gott hat uns rhythmisch geschaffen. Mit einem Tag, wo wir arbeiten, mit einer Nacht, wo wir schlafen. Und das haben wir kaputt gemacht. Immer mehr. Und je mehr wir, dass wir dem Rhythmus entgegenschaffen, umso kränker werden wir.
Hast du das in deinem persönlichen Leben versucht anzuwenden oder machst du es vielleicht immer noch, dass du deine Erkenntnisse in diesem Bereich sagst, jawohl, das möchte ich für mich selber auch entdecken und so leben?
Vielleicht habe ich hier und da mal auf meine Frau gelassen.
Ja. Das ist ein guter Tipp, das ist ein guter Tipp. Das heißt, du lebst es selber auch für dich, sodass du sagst, jawohl, das ist so das, was mir gut tut, dieses rhythmische Arbeiten. Wie sieht das in deinem Alltag aus?
Ja, das Rhythmische, das ist sehr gut und ich bin jetzt seit dem März pensioniert, arbeite noch 50%. Jetzt gibt es Tage, da habe ich kein Programm. Also muss man eine neue Struktur finden und die Struktur, das ist dann der Rhythmus. Und jetzt habe ich 2 Rhythmen, den, wenn ich arbeite und den, wenn ich frei habe. Und das ist noch eine relativ starke Herausforderung. Mir wird jetzt klar, eigentlich, die Aufteilung ist fast schwieriger zum Handeln, wie wenn man einfach 100% schafft. Aber grundsätzlich ist es jetzt an mir, den Rhythmus wieder zu finden. Und das geht schon. Da muss man halt einfach überlegen, was tut mir jetzt gut, was ist jetzt dran. Also ich habe Zeit für mehr Bewegung, ich habe Zeit für mehr Stille, ich habe Zeit für zum Überlegen, was esse ich wenn esse ich was nicht und so weiter.
Also ich muss wirklich sagen, bis jetzt bin ich da einfach voll rein. Wenn mir ein Teller präsentiert wird, der gut aussieht, dann studiere ich nicht. Welche Nährstoffe sind da drin oder so? Mit den richtigen Geschmacksverstärkern schmeckt eben alles gut, gell?
Ja, ja, gut. Ich studiere natürlich auch nicht, was mir vorgesetzt wird, sondern das ist eine langfristige Sache. Also 99% ist meine Frau, die Vermittlerin von meiner Nahrung. Und wir diskutieren über das. Sie weiß, was ich gerne habe. Wir wissen, wen das wir essen. Wir wissen, wie viel das wir essen. Mhm. Und das kommt mit der Zeit in eine gewisse Struktur über. Mhm.
Und wenn ein Mensch jetzt zu dir in die Praxis kommt und Behandlung wünscht und möchte, dann verstehe ich das richtig, dann ist es dieser Ansatz, dass du sagst, ich möchte dem Patienten die Verantwortung für seine Gesundheit wieder zurück in seine Hände legen.
Unkompetenz.
Ja,
also nicht nur die Verantwortung, da nützt ja nichts, oder? Wenn ich meinen Mitarbeitern sage, du hast jetzt die Verantwortung, dass alle Bestellungen gemacht sind, aber sie müssen bei jedem Produkt mich auch fragen, darf ich das bestellen? Das geht nicht. Mhm. Dann muss ich auch Kompetenz vermitteln und sagen, mach das so, wie es richtig ist.
Und wie ist das bei dem Patienten? Was bedeutet Kompetenz für ihn, wenn du das ihm vermitteln möchtest?
Das ist ein schrittweises Vorgehen. Wenn jemand mir schildert, was seine Not ist, sein Problem, dann weiß sie mal grundsätzlich, wo das organisch positioniert ist. Sekundär frage ich mich dann, ja, was hat das mit dem Mensch zu tun? Ist das Bauchweh zum Beispiel da, weil er falsch isst? Oder ist das Bauchweh da, weil er geregelten Stuhlgang hat oder so, dann komme ich in die Fragespirale rein und irgendwann merke ich dann, aha, wenn jetzt die Person wird anders reagieren, dann geht das. Ein kleines Beispiel aus der Praxis, kommt eine Frau zu mir, die hat einen Bürojob bei ihrem Mann, der Sanitärinstallateur ist. Die zwei sind allein in der Bude. Der Mann ist draußen, die Frau am Telefon. Und sie hat bei mir das Problem deponiert, Verstopfung. Dann sage ich zu einer, ja, wie ist denn das mit der Verstopfung? Wie viele Mal können Sie aufs WC und so weiter, wie man halt fragt. Und das war einmal pro Woche gewesen. Dann habe ich gesagt, und das ist am Sonntag. Da sagt sie, ja, wieso, dass ich das wüsste? Ich sage, ja, der Rest arbeiten Sie, sind Sie im Büro. Und dann sage ich, ja, Sie müssen halt eine Pause machen. Ja, das geht nicht. Sage ich, ja, wieso geht das nicht? Ja, wir haben eine Telefonanlage, die ist halt nicht so, die hat von Anfang an nicht funktioniert und da kann man nicht umschalten. Sie müssen ja gar nicht umschalten. Sie nehmen den Hörer und legen ihn neben das Telefon und dann gehen sie aufs WC. Jeden Tag zur gleichen Zeit und ich garantiere Ihnen, nach 2-3 Wochen ist Ihr Stuhlgang perfekt. Und so ist es gewesen. Das hat sie umgesetzt.
Ohne Operation, Kernspintomographie
ohne, oder sonst ohne neues oder? Telefon, ohne nichts. Sie hat gesagt, ja, das geht ja bestens. Wieso bin ich nicht vorher schon drauf gekommen? Aber da müssen wir sehen, das sind die Umstellungen. Mhm. Und darum sage ich, Tabletten haben wir schon im Kopf. Die müssen wir nicht einmal schlucken.
Das ist ein spannender Ansatz. Tablette haben wir schon im Kopf. Irgendjemand hat sie ja da reingelegt.
Ja.
Wir haben am Telefon miteinander gesprochen und ich fand, du hast einen spannenden Satz gesagt, die Selbstheilungskräfte des Körpers irgendwie aktivieren. Meinst du damit, dass diese Tablette im Kopf ist?
Ja, ja. Genau.
Und doch gibt es ja auch Behandlungsmethoden in der Praxis, die ich erstmal googeln musste. Ich glaube, das wird mir im Spital genauso gehen. Aber ich habe, jetzt muss ich es ablesen, Dry Needling, Schröpfen, das kam mir noch bekannt vor. Baunscheidieren, davon wusste ich überhaupt nichts, was das ist. Und der Einsatz von Blutegeln. Das sind ja ganz eklige, glitschige Tiere, gell? Diese Blutegeln. Das sind ja doch Behandlungsmethoden, sage ich mal, wo von außen die von außen an den Menschen herangetragen werden. Also diese Tablette im Kopf, die kann man schon abrufen, aber offensichtlich braucht es trotzdem auch von außen Behandlung, um den Menschen Gesundheit zu verschaffen oder die Tablette zu aktivieren. Oder wie, was für ein Ansatz steckt da dahinter? Was möchte man erreichen auch mit diesen Methoden?
Also mal grundsätzlich habe ich mal müssen verstehen, dass Gott uns heilungsfähig geschaffen hat. Also jeder Mensch, der krank wird, der hat auch gleichzeitig die Tendenz hin zur Heilung. Wenn du es wirklich schaffst, mit Pfefferminztee ist das 5% und 95% Selbstheilung, wenn dein Husten weg ist und du wieder bumpergesund bist. Mhm. Oder? Und diese Selbstheilungstendenz ist eigentlich jetzt mein Potenzial als Heilpraktiker. Also ich gehe davon aus, die Person, die vor mir sitzt, hat Gott geschaffen. Sie hat eine Störung, eine gesundheitliche Störung. Die Störung ist da, weil die Heilungstendenz blockiert ist. Beispielsweise, wenn ich jetzt würde merken, der Boris, der raucht, würde ich sagen, ja, also, hör auf rauchen, das wird den Husten nie gut.
Stimmt, da gibt es noch einen Zusammenhang, gell?
Oder? Ja, da können wir den herstellen. Und das ist ein Hindernis, die die Tendenz hin zur Selbstheilung blockiert. Und dann sage ich halt, ja, hör auf rauchen. Das ist jetzt natürlich ein sehr simples Beispiel, aber grundsätzlich dokumentiert es das. Und ich sage immer, wenn ich müsste einen Menschen gesund machen, dann würde ich sofort meinen Job werfen, weil das kann ich nicht. Ich kann nie einen Menschen gesund machen. Er wird gesund, weil Gott ihn so geschaffen hat. Und mein Job ist eigentlich herauszufinden, wo liegt denn die Blockade in dem Leben, wo die Heilungstendenz abbremst. Und unsere Gespräche in der Praxis, die laufen genau auf die Blockade zu. Und wenn wir sie haben, dann müssen wir über das reden. Wenn wir nicht über die Symptome reden. Natürlich, die Symptome werden auch interessant, weil sie sich ja verändern.
Passiert es manchmal, wenn man über diese Blockaden spricht, man kann über Hormone sprechen, man kann über Bewegung sprechen oder und das, glaube ich, sind manchmal diese Blockaden, das kann ich mir gut vorstellen. Aber eben, manchmal sind Blockaden aber auch Dinge, wo ich meinen Lebensstil beginnen muss zu verändern. Gibt es da Patienten, die dann abblocken vielleicht und sagen, aber jetzt ist Schluss. Bis hierhin lasse ich mir helfen. Da möchte ich jetzt aber nicht mehr in mein Leben hineinreden lassen.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Patienten davonzerndelt.
Was hat er gemacht?
Er ist davonzerndelt.
Aha, also, so. Okay.
Voll Zorn hat er den Raum verlassen.
Aha, okay. Ich lerne jeden Tag neu. Ja. Mit einem hochroten Kopf ist er dann aus der Praxis gestürmt.
Ja.
Oh, wow. Weil genau das passiert war.
Ja.
War ein Punkt in der Behandlung erreicht, wo er nicht drüber reden wollte.
Genau.
Mhm. Darf ich nochmal nachfragen wegen den Blutegeln? Das hat mich schon nicht losgelassen. Was genau bewirkt ein Blutegel? Wie therapiert er den menschlichen Körper?
Ja gut, jetzt wenn wir vielleicht gerade ein praktisches Beispiel nehmen. Angenommen, deine Beine werden im Sommer Träger von kurzer Hose zeigen, dass du voll Krampfadern bist. Mhm. Oder? Und irgendwie merkst du, jetzt macht das nicht sehr viel aus, aber doch, es ist momentan ein Schönheitsproblem. Und wenn du dann 60, 70 wirst, dann merkst du, ups, da schwellen meine Fußgelenke an, meine Beweglichkeit wird eingeschränkt. Es kann vieles passieren bei dem Problem. Und die Krampfadern sind tatsächlich eine Blockade hin zum Gesundwerden. Also du kannst dem viele andere Beschwerden auch haben, weil deine Giftstoffe werden nicht mehr zurückgeführt, ins Herz, nicht mehr entgiftet über Niere, über Darm, über Haut, sondern die stauen sich jetzt da unten.
Die Giftstoffe?
Die Giftstoffe. Und da kann dann sein, dass das Bein plötzlich aufkeimt und die Giftstoffe auf dem Weg wettet weg. Und jetzt sehe ich, aha, wenn der Boris so die schöne Beine hat, dann braucht er Blutegel. Weil die Krampfadern, wo der Rückfluss vom verbrauchten Blut zum Herz eigentlich sollte supporten, die funktionieren nicht mehr. Und jetzt gebe ich Blutegel dazu und jetzt kann man erwarten, dass deine Blutfließeigenschaft verbessert wird. Also das Blut fließt generell besser zurück, das ist schon mal eins. Mhm. Und das Zweite ist, dass eine Entzündung reduziert wird, weil in dem Sekret, wo der Blutegel kurz nach dem Biss dann initiiert in den Kreislauf, hat es ein Antibiotikum drin, ein natürliches, und das kommt auch in den Kreislauf. Jetzt werden also zwei Sachen passieren, weniger Entzündung, besserer Rückfluss, und das kann dann zu dieser Deblockade führen in dem Kreislaufsystem. Es ist einfach jetzt supponiert natürlich, ja. Aber grundsätzlich so überlegt man sich das.
Und wenn ich sie einfach ziehen lasse im Spital, die Krampfadern?
Ja gut, dann wirst du einfach nach 2-3 Jahren oder vielleicht 5 Jahren wieder gehen.
Weil das Problem nicht behoben ist, ja. Und diese Blockade nicht beseitigt, genau. Ist.
Aha. Das ist nur, weil du vielleicht ein bisschen, weil du genierst, so mit kurzer Hose im Sommer rumlaufen. Mhm. Schönheit. Lifestyle.
Das ist natürlich immer ein wichtiges Thema.
Ja, ja, klar.
Bei uns Männern, gell? Also,
das. Das lassen wir jetzt auf der Seite, oder? Ja.
Sehr gut. Hans-Peter, auf der Homepage Gesundes Wissen habe ich gelesen, dass da verschiedene Themen angesprochen werden. Zum Beispiel gesund entschlacken, Frühjahrsputz für den Darm, fand ich noch spannend. Und viele andere Themen mehr. Was sind so die 3-4 häufigsten Themen, die dir begegnen? Wenn du mal ganz schnell so eine Statistik erstellen müsstest.
Denk so nicht. Das ist auf dem Papier, du musst immer etwas bewerben, damit du das verkaufst, okay. Aber in der Praxis läuft das ganz anders. Ich sehe ein Mosaik von verschiedenen Symptomen, also wo der Körper meldet, da stimmt was nicht. Da kann Herz-Kreislauf sein, das kann Hautausschlag sein, irgendetwas. Und jetzt muss ich kombinieren, was bedeutet das? Was will der Körper mir sagen? Das ist jetzt die große Frage. Und in dem Kontext muss ich dann einen Therapieprozess entwickeln, der einem Patienten aus dem heraushilft. Also ich will verstehen, ich will mich da nicht drücken von dieser Frage. Aber ich habe nicht den Patienten, der kommt und sagt, oh, ich habe Krampfadern. Und dann der Patient, der sagt, oh, ich habe hohen Blutdruck. Hoher Blutdruck ist sehr oft dabei. Aber neben dem hohen Blutdruck, da sehe ich halt noch 2 andere Sachen. Und wenn ich mal den ganzen Strauß sehe, dann weiss ich, aha, da haben wir ein Problem in der Ernährung, in der Bewegung oder irgendetwas.
Das klingt sehr, sehr spannend, Hans-Peter. Ich würde gerne gleich in dem zweiten Teil noch einmal stärker darauf eingehen, auf diese Selbstheilungsfähigkeiten auch des Körpers. Ich finde diese Tablette im Kopf, die wir da haben, und auch über Gott sprechen, der sie ja offensichtlich da reingelegt hat und so viel Potenzial in den menschlichen Körper hineinlegt und trotzdem ihn aber auch mit Grenzen ausstattet. Und ich würde mich freuen, wenn wir gleich im zweiten Teil noch einmal stärker darauf eingehen können. Ich möchte uns alle einladen, jetzt haben wir doch einige Zeit auch schon zugehört, dass die Band jetzt hier nach vorne kommt, dass wir miteinander ein Lied singen. Wenn wir es nicht kennen, können wir einfach auch zuhören. Und wer mag, ich glaube gesundheitlich bin ich da ganz in deinem Sinne hoffentlich unterwegs, der darf gerne aufstehen dazu. Das fördert den Blutfluss und verhindert Krampfadern.
Der Mann lernt schnell.
Hans-Peter, wenn meine Informationen stimmen, dann stammst du ja eigentlich aus so einer Dynastie von ganz ähnlich gepolten Leuten, wie du das bist, wenn man das so sagen darf. Dein Großvater war Drogist, dein Vater, und du bist es dann tatsächlich auch geworden. Ja. War der Weg irgendwie vorprogrammiert? Oder wolltest du eigentlich was ganz anderes lernen und werden? Oder wie kam es dazu, dass du tatsächlich dann den gleichen Berufsweg eingeschlagen hast?
Ich glaube, das ist krass, weil da hat dann einfach irgendwann meine Mutter gesagt, komm, wer Drogist, das ist einfach. Dann habe ich gefunden, ja gut, dann musst du nicht lange abmühen mit dem. Passt.
Wow, okay. Kurz und schmerzlos.
Immer so, ja.
Kurz und schmerzlos. Eine weise Mutter offensichtlich.
Ja, ich wollte zuerst Uhrmacher werden, dort hat sie mir abgeraten, weil ihr Vater war Uhrmacher gewesen und da hat sie das Gefühl gehabt, das sei nichts für mich. Mhm. Ich habe keine Zukunft.
Aber darf ich mal fragen, ganz wieder, was ist denn so deine früheste Erinnerung an ein Kennenlernen der Pflanzenwelt und der Wirkung?
Ja, ich bin halt als Bub schon gern mitgegangen auf Exkursionen. Das sind so Pflanzenexkursionen gewesen mit Kollegen, Drogistenkollegen von meinem Vater aus verschiedenen Teilen von der Schweiz. Und dann hat man sich irgendwo getroffen, Sonntag, und ist losmarschiert. Und da hat es Koryphäen drunter gehabt, wie der Robin Gansch und so Leute, die dann den kleinen Hans-Peterli auf die Seite genommen haben und gesagt, nächstes Mal musst du wissen, wie das heisst. Dann haben sie gesagt, guck, das ist das, und das wirkt für das, und da musst du unbedingt, ich komme dann auf dich zu, und dann musst du es wissen. Dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt muss ich es mir merken, und das hat dann dazu geführt, dass ich das Interesse wirklich schon früh hatte auf der Floristik, also die ganze Pflanzenbestimmung und so, das war meine Welt gewesen. In der Säcke, ich war immer Internat gewesen, dann hatte man Studienzeiten gehabt, und das war meine Schlafzeiten gewesen. Und falscher Rhythmus. Und dann ist das so gewesen, dass mich der Pater rausgenommen hat und gesagt, komm Hans-Peter, nimm du den Binz, gehst in die Wiese und bringst mir zwei Pflanzen, die du bestimmst in dieser Zeit. Das war immer cool gewesen. Dann konnte ich meinem Hobby frönen und die anderen müssen schweizen. Ich weiß auch nicht, wieso das so gelaufen ist, aber irgendwie.
Hattest du irgendeine Lieblingspflanze speziell oder so? Oder hast du dich mal völlig vertan und vergriffen, irgendwie an was Giftiges gekommen oder so?
Ja gut, je nachdem, mein Begriff von Gift ist nicht der, den du hast.
Wie meinst du das? Also Gift gleich Schmerzen, entsetzliche Qualen und Tod. Das ist so mein Begriff für Gift eigentlich.
Gift gleich Konsum und Abheben.
Also das musst du mir jetzt näher erklären. Da muss ich nachhaken, wie genau
meinst du das? Mir natürlich die Pflanze mit der Drogenwirkung sehr interessiert. Und da habe ich sehr viel Selbstversuche investiert, schon während der Ausbildung. Also
auf rein wissenschaftlicher Ebene
natürlich. Ja, alles akribisch genau kontrolliert, doppelt blind. Und ja, das ist so ein bisschen schon sehr interessant.
Und haben wir Pflanzen hier in der Schweiz, in unserer Umgebung, die da so eine Wirkung entfalten können?
Oh ja.
Aber mal so ganz unter uns, welche zum Beispiel?
Also grundsätzlich ist immer die Frage, was genau willst du erreichen? Willst du einfach nur schlafen oder willst du Schlaf plus?
Das Plus ist dann
Abheben.
Ah, okay.
Ja. Aber meine, das Paradebeispiel ist sicher Cannabis. Die Pflanze wächst ja da auch. Die hat man früher schon konsumiert. Man hat am Sonntag den scharfen Back geraucht. Das hat man bei uns angepflanzt. Cannabis war üblich gewesen, bis es dann verboten wurde, in den 50er Jahren, glaube ich. Und seitdem wird das jetzt natürlich anders gebraucht. In den 60er Jahren ist es dann aufgekommen, in der ganzen 68er Bewegung. Und jetzt ist es streng verboten. Aber früher war das legal gewesen. Und mein Vater hat eben ein riesiges Lager an Pflanzen und Pflanzenauszüge gehabt. Und da hat es ein Fläschchen gegeben, das hat geheißen Extractum Cannabis. Das ist immer weniger geworden, dort drin. Mhm. Das habe ich nicht im Garten gefunden, sondern im Lager von meinem Vater.
Oh, wow. Du saßt praktisch an der Quelle.
Ja.
Wenn man so will.
Heute darf man das sagen, ja.
Okay. Und in welcher Zeit war das dann so? In deinen Teenager- und Jugendjahren? Oder?
Ja, so 16, 17, 18,
19. Bis du dann tatsächlich diese Ausbildung zum Drogisten begonnen hast. Aber du bist danach, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht in diesem Beruf arbeiten gegangen, sondern hast verschiedene andere Bereiche ausprobiert. Wo hast du überall Station gemacht?
Ja gut, die haben natürlich auch eine Lebenskrise gehabt, weil die Drogen sind mir schon zum Verhängnis geworden. Das ist klar. Das hat mein Leben destruktiv beeinflusst und meine Sinnsuche, die ist natürlich extrem gewesen. Und ich habe eigentlich immer etwas mehr gesucht. Etwas, wo ich gewusst habe, ich habe es nicht. Das ist ganz komisch, das kann man nicht beschreiben. Und dann ist klar, hat es viele transzendente Themen gegeben. TM, transzendentale Meditation, hat mich brennend interessiert. Aber ich habe dann herausgefunden, also mit Drogen ist das viel einfacher, Drogen und Musik. Und dort ist das genau gleich. Da wirst du abgehoben in die transzendente Welt und es geht dir eine Welt auf von der Übernatürlichen, vom Übernatürlichen. Mhm. Und dort begegnest du Persönlichkeit. Also das ist, ich sage das zur Warnung, ich bin darum auch gegen Drogen. Weil Drogenkonsum öffnet uns die Welt zur übernatürlichen Welt oder Tor zur übernatürlichen Welt und konfrontiert uns mit Persönlichkeiten aus dem Bereich.
Also das hat nicht nur damit zu tun, dieser Trance-Zustand, sage ich mal, oder High-Zustand oder wie auch immer, das sind nicht nur rein chemische Abläufe. Wenn du sagst, du begegnest Persönlichkeiten...
Ja, das gibt Kontakt, Beziehungen, die ganz schlecht sind und destruktiv, die haben mein Leben kaputt gemacht. Und es ist eigentlich so gewesen, ich habe das genau gemerkt, dass eigentlich eine negative Bilanz aus all dem rauswächst, aber du kommst dann nicht mehr weg. Und dann habe ich halt geschraubt und gesagt, wenn es dich gibt, Gott, dann hilf mir aus dem raus, das macht mich kaputt.
Von wo wusstest du, dass du so beten kannst oder zu Gott rufen kannst?
Ja gut, ich bin in einem katholischen Internat immer so ein frommer Lümmel gewesen. Eigentlich auf der einen Seite alles gemacht, was verboten war, auf der anderen Seite halt wieder gebeicht, oder? Und dann hast du den Ballast wieder los. Mhm. So meine Meinung. Aber grundsätzlich habe ich da schon auch gewusst, Gott existiert. Und Gott greift in mein Leben ein. Das habe ich verschiedene Mal erlebt und bin überzeugt gewesen, dass das so ist. Und die Überzeugung hat mir dann eigentlich auch dazu geholfen, dass ich letztlich den Schritt gemacht habe. Ich war aber auch von anderem überzeugt, zum Beispiel, dass ich kein Sünder bin. Das ist meine absolut felsenfeste Überzeugung. Und da hätte zuerst gebrochen werden, aber da hat Gott schon geschaut. Mhm.
Und als du dann so geschrien hast und eben diese Sinnerfüllung nicht gefunden hast in diesen ganzen Trips, sage ich mal, wie hat er geantwortet?
Interessant. Eigentlich so seine Güte. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt bei einem Bauer gearbeitet, Äpfel-Beeren-Bauer, und dort habe ich dann viel mit dem Traktor aufs Feld und allein arbeiten. Zum Beispiel ist der Sommer, der ganz heiße Sommer im 1975 ist das
gesehen. Der war sehr heiß.
Ja, und da... Du bist auf die Welt gekommen, vermutlich, oder?
Ich war nicht mal geplant.
Ah, okay. Also gut. Aber das war ein heißer Sommer gewesen. Und ich habe Wasser auf die Felder ausgelegt. Und immer hat mir die Bäuerin ins Mittag mitgegeben und gesagt, machst du denn auch Pause? Und dann habe ich einmal Pause gemacht unter einem Baum. Und da ist im Rindtal, da siehst du gerade so in den Rebberg rauf. Oben am Rebberg hat es so ein wunderschönes Restaurant und der blaue Himmel und all das habe ich einmal richtig genossen. Und bei so einem Moment habe ich mir gesagt, also das muss jemand gewesen sein, der das gemacht hat, der uns liebt. Der uns generell einfach lieb hat. Und das war der Knopf gewesen, der Turnover. Von dort weg wollte ich nur noch den kennenlernen. Der Bauer war gläubig, der hat nur gewartet auf den Moment. Also da hat nachher der Teppich ist ausgerollt gewesen und es ist dann ziemlich schnell gegangen. Aber es hat natürlich auch zuerst gebraucht, mal, dass ich sehe, ich brauche den. Der kann mich von dem Ganzen wegbringen, weil ich auch keine Alternative kann. Ich habe gewusst, das eine macht mich kaputt und ich suche etwas, das mich zum Leben führt. Mhm.
Und dieser eine, also eben Gott, der das mit uns Menschen gut meint, der uns liebt, Dieser Wesenszug, du hast vorher auch schon das angedeutet, das findest du in ganz vielen Bereichen jetzt in deinem Fachgebiet, in der Pflanzenwelt, in der Veranlagung des Körpers. Kann man das so sagen?
Ja, ja.
Dass sich das immer und immer wieder bestätigt eigentlich, diese
Ja, wenn man sich ja nur so ein bisschen mit dem Mainstream von der Forschung auseinandersetzt, dann sieht man, die Forschung hat Wunderbares entdeckt. Und wenn man dann ein bisschen tiefer nachgeht, dann sieht man, ja, aber an dem Punkt, wo sie jetzt stehen, hat es hinten dran noch ganz viel, wo man noch gar nicht weiß. Über den Aufbau einer Zelle, über die Funktion eines Mikroorganismus. Da weiß man noch so wenig, ist schon fast penibel. Über das redet man natürlich nicht, sondern nur über die Erkenntnisse. Und wenn man sich das bewusst wird, dass hinter dem ein Schöpfer steht, der das alles kennt. Wir haben, glaube ich, pro Sekunde 20.000 Stoffwechselfunktionen in einer Zelle. Pro Sekunde 20.000. Und ich habe mir immer gesagt, und Gott weiß in jeder Sekunde, was in meinem Körper abläuft. Und in deinem auch. In unserem. Und den Gott, den wollte ich kennenlernen. Das ist. Damals haben wir nicht so gedacht, aber heute ist klar, heute ist mehr das Bewusstsein auch gewachsen.
Wie erklärst du dir das? Du hast ja das auch in deiner beruflichen Laufbahn darum kein Geheimnis gemacht, dass du dann eben an Gott glaubst und überzeugt davon bist, dass er es gut meint. Wie reagieren Patienten, wenn man im Laufe des Gesprächs darauf zu sprechen kommt?
Ist noch schwierig. Mal grundsätzlich kann ich genau gleich Schiss, jemand das Evangelium weiterzeigen, wie wir alle. Also das ist nicht so, dass ich da jeden jetzt abpredigen und sage, so, jetzt weißt du Bescheid und das nächste Mal, wenn du kommst, will ich das Resultat sehen. Sondern das ist ganz anders. Er merkt, viele sagen mir, du hast zum ersten Mal mich gefragt, ob ich Bauchweh habe. Hat mich noch nie jemand gefragt. Die Frau ist wegen Migräne zu mir gekommen. Und dann sagt sie, ja, wieso hast du das gefragt? Dann sage ich, ja, weil du als ganzer Mensch wichtig bist. Ja, das interessiert mich. Und dann kommst du auf das Gespräch. Oder dann wirst du sagen, ja, weißt du, der dich gemacht hat, der hat eben einen Zusammenhang zwischen deinem Kopf und zwischen deinem Bauch hergestellt. Und den müssen wir kennenlernen. Und dann kann die Therapie, der Heilungsfortschritt und das Erkennen von dem Weg Fortschritt machen.
Das ist ein spannender Ansatz. Den wird man im Spital eher nicht begegnen, kann ich mir vorstellen.
Den gar keine Zeit. Den erlaubt man Zeit nicht. Das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, bei mir hat ein Patient eine Stunde. Wenn ich sie brauche, ist gut. Wenn ich sie nicht brauche, ist auch nicht so schlimm. Kann ich mal aufs WC.
Fürs Gespräch, einfach mal fürs erste Treffen eine Stunde.
Immer, für jedes.
Ja, wie viel sind es im Spital? 5 Minuten?
Ja, gell, ist immer die Frage, im Spital, da liegst du im Bett in der Regel, ja. Im Notfall, dort geht es sehr schnell, beim Schulmediziner, im Hausarzt geht es 10 Minuten, wenn es ein guter Hausarzt ist, 20, je nachdem, es ist auch die Frage, was für eine Problemstellung das
ja. da ist. Jetzt möchte ich doch nochmal die Frage noch loswerden. Du hast die Beziehung angesprochen, die wir zu unserem Schöpfer, der uns ja so designt hat. Jetzt reden wir schon die ganze Zeit über gesund werden, gesund sein. Das hat ja natürlich auch Grenzen. Und ich kann mir vorstellen, dass du diesen Grenzen auch begegnest, mit allen Methoden, die es gibt. Aber es gibt diese Grenze. Wie gehst du damit um? Ich glaube, da gibt es einen Moment, wo ein Patient das wie akzeptieren, lernen muss, ich werde nicht mehr gesund. Die gibt es.
Die gibt es und solche Patienten, die sind bei mir sehr häufig. Jetzt bin ich ja nur noch mit den Patienten unterwegs, die schon Jahre zuvor bei mir waren und das dünnt sich jetzt aus, also neue Patienten kommen weniger dazu, da sind jetzt sehr viele auch drunter, die haben das Leiden, da wissen wir, das ist seit 20, 30 Jahren da. Ich sage jetzt ein Stichwort Fibromyalgie, ein generalisierter Schmerzzustand, der wandert, der schubartig kommt und keine Ursache kann festgestellt werden. Mhm. Und solche Menschen, die kommen sehr häufig zu mir, und gerade kürzlich war eine Patientin bei mir, die das hat, und sie hat mir vor Jahren gesagt, weißt du, bist der Einzige, der mir glaubt. Ja, du bist der Einzige, der mir glaubt. Ich gehe zum Arzt und sage, der will mir Psychopharmakum geben. Ich sage, das ist psychosomatisch, das ist nicht psychosomatisch. Ich gehe heim und
sage... Das sind reale Schmerzen, die der
Mensch spürt. Reale Schmerzen. Ja. Ich kann sie nicht messen, ich kann sie nicht nachvollziehen. Mhm. Und daheim kommt der Mann und sagt, ja, wieso liegst du jetzt schon wieder umeinander? Die Schmerzen haben. Ja, du hast immer Schmerzen.
Reiß dich zusammen, mach weiter.
Genau. Irgendwie so, ja. Und das ist brutal. Und heute sind wir an dem Punkt, wo sie sagt, weißt, ich komme jetzt einfach einmal im Monat zu dir, dann können wir das besprechen. Ich weiß, wo dass ich meine Themen nicht mehr muss deponieren, und das reicht. Mhm. Und wir überlegen auch, wie können wir therapieren. Das ist klar, wir machen auch immer etwas und es bringt auch immer etwas, aber nie das, was sie sich vorstellt, ein schmerzfreies Leben, da gibt es nicht. Mhm.
Hans-Peter, mich würde interessieren, was du als Experte im Bereich Gesundheitswesen, und ich glaube, damit müssen wir so zur Landung ansetzen mit dieser Frage. Was würdest du sagen, heutzutage, jeder rennt ja, also zumindest die irgendwann das Bedürfnis verspüren, der Gesundheit hinterher und erklären das zu ihrem größten Lebensziel. Gesundheit geht über alles, Hauptsache gesund. So tönt es ja häufig und überall. Was würdest du da sagen? Du hast deine Sinnsuche erwähnt, so in den jugendlichen Jahren oder vielleicht noch als junger Erwachsener, und wie du diese Frage für dich beantworten konntest. Was sagst du diesen Leuten? Hauptsache gesund.
Also das Krassere ist dann noch, wenn einer kommt und sagt, du bist meine letzte Rettung oder meine letzte Hoffnung, dann sage ich, ja, dann Prost. Aber
apropos, ja.
Ja, genau. Aber grundsätzlich, die Frage ist schon sehr wichtig, weil Krankheit erinnert uns ans Ende, dass das Leben auf dieser Welt einmal zu Ende geht, an den Tod. Und das darf nicht sein. Diese Erinnerung löschen wir aus, und deshalb muss Gesundheit im Vordergrund stehen. Und solange das so ist, ist alles wunderbar. Sobald ein kleines Problem kommt, rennt man zum Arzt und will das aus der Welt schaffen, damit die Erinnerung an den Tod, an die Endlichkeit nicht wieder aufbricht. Und ich glaube, genau das ist das Heilwerden. Heilen hat etwas zu tun mit Heil. Und Heil kommen wir über durch Jesus Christus, durch das, was er für uns tun hat am Kreuz. Das ist letztlich Heil. Wenn das Heil jemand ergreift, dann lädt der Drang nach Gesundheit nach. Dann lebt man in der Verantwortung dem Körper gegenüber. Gott in der Bibel steht, unser Tempel, unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Und ein Tempel vom Heiligen Geist, den tun wir nicht einfach liederlich behandeln.
Und wenn dieser Drang aufhört, Hauptsache gesund zu sein, dann kann das, glaube ich, auch ins diesseitige Leben, will ich es mal ausdrücken, eine enorme Entspannung verursachen.
Da macht es unbedingt. Ja. Und Menschen, wo wirklich dem übermäßigen Drang nach Gesundheit nachjagen, die muss man halt drauf auflupfen. Und sagen, du, was erwartest du denn ab von deinem Leben? Meinst du, wenn dein Leben ohne Beschwerden wäre, dann wäre alles gut? Wenn es dann ja sage, dann sage ich, ja gut, aber vielleicht fehlt dir dann das Geld, um das zu machen, was du gerne würdest. Oder deine Beziehung geht kaputt. Oder jemand wird krank in deiner Familie. Eben all das muss man dann halt aufzeigen. Und die Angst, die uns treibt, dass irgendetwas in unser Leben hineinquert, wo uns einen Strich durch die Rechnung macht, die ist eigentlich Triebfedern von so vielen. Mhm.
Also wieder vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier zusammensitzen und so viele Fragen noch in unserem Kopf sind, wo wir vielleicht sagen würden, ah, das hätte ich jetzt noch gerne gewusst oder welches Medikament soll ich da nehmen? Oder so viele Fragen können vielleicht noch in unseren Köpfen sein. Aber die Zeit ist ja beschränkt. Wir wollen auch nicht zu viel in diese Stunde oder anderthalb hineinpacken. Das ist nicht gut für unsere Gesundheit. Und darauf wollen wir sehr gerne Rücksicht nehmen. Vielen Dank für deine Offenheit.
Dankeschön.
Und auch fürs Hierhinkommen, auch mit deiner Frau. Ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt und fühlt euch noch weiter wohl so in unseren Kreisen hier in der FEG Thayingen. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.